Und der Titel der heutigen Predigt ist: Gott bringt das Beste aus mir hervor. Halleluja. Dabei können wir es belassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, okay? Okay, ich möchte kurz mal Bezug nehmen auf meine letzten beiden Botschaften, weil die doch irgendwie damit zusammenhängen. Und zwar die erste Botschaft die vorletzte Botschaft, die hat den Titel Der Weg durch finstere Zeiten. Ich weiß nicht, wer die gehört hat, aber es gibt manchmal so Täler, durch die uns Gott führt, und diese Täler dauern länger, als man das selber manchmal sich so wünscht. Und in dieser Zeit gilt es, an Gott zu bleiben, an ihm dran zu bleiben. Und wenn einem alles genommen wird, einfach zu wissen, hey, Gott ist mir genug. Ja, das sind so diese Täler, sie bringen etwas in uns hervor. Und so hat er auch Hiob eben gesagt, ne, ich kannte dich von hören und sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. So, das ist die eine Botschaft gewesen. Die letzte Botschaft, genug des Guten, haben wir über Richter 6 gesprochen. Und zwar haben wir uns mal die ersten Verse von Richter 6 angeschaut, die normalerweise ausgelassen werden. Also die überliest man sehr schnell und geht direkt zur Geschichte von Gideon. Und wir haben gestern aber beim letzten Mal uns damit auseinandergesetzt, für was die Midianiter stehen, die Amalekiter und die Völker des Ostens, für was sie sinnbildlich stehen. Und dass eben auch Israel zu dem Zeitpunkt eine gute Saat hatte und eine gute Ernte eingefahren hat. Bloß das Problem war, dass die Midianiter und Amalekiter und die Völker des Ostens wie Heuschrecken auf sie eingefallen sind und alles geraubt haben. Ne? Das war das Problem. So, und wir haben darüber gesprochen, dass das eben die Vielfalt der Geschlechteridentitäten ist, die Vielfalt der Religionen, die Vielfalt von so vielem, ja, alles, also alles Mögliche an Philosophien, Ideologien, Gedankengut, was nicht christlich ist, dafür steht Midian, dafür steht Amalek, dafür stehen die Völker des Ostens, weil sie waren viele, sie waren nicht zu zählen. Und im Moment stehen wir in einer Zeit, wo wir konfrontiert sind mit ganz, 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 ganz vielen Ideen, ganz, ganz vielen Theorien. Selbst wenn wir mal Corona hernehmen, gehst ins Internet, du wirst so viel finden, ja, und es ist sehr schwierig herauszufiltern, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit über diese Sache oder was ist denn überhaupt die Wahrheit, weil wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit relativ ist, also alles ist Wahrheit, was auch immer du denkst, ist Wahrheit. So hast du Wahrheit und ich Wahrheit und es kann gegensätzlich sein und trotzdem muss man so das stehen lassen. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist die Wahrheit. Die ist nicht relativ, die ist absolut. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja? Und darauf dürfen wir uns beziehen und darauf dürfen wir uns stellen. Das ist dieses gute Saatgut, diese Ernte, die Israel hat. Aber da gibt es einen Feind, der das rauben möchte. Und darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten. Und jetzt, heute geht es, wollen wir weiterlesen. Und ich möchte mal Richter 6, 11 bis 16 lesen und dann möchte ich beten mit uns. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer oder du tapferer Held. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind denn all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten? Rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse, ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Also das ist die Bibelpassage, aus der wir jetzt hören werden. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach mal danken für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns ermutigen möchtest durch dein Wort. Dass du das Beste hervorholen möchtest aus uns durch dein Wort. Und Herr, so wollen wir uns empfänglich machen für das, was du zu sagen hast, Herr. Ich danke dir, Gott, dass du uns verändern möchtest. Und so möchten wir dich heranlassen, Heiliger Geist. Arbeite du jetzt mit unserem Herzen Und Herr, lass Glaube entstehen durch die Predigt in Jesu Namen. Amen. Genau. Also ich möchte erstmal, wir nehmen die Person Gideon und Gideon steht für dich und mich. Und bevor wir jetzt über Gideon sprechen in Persona und seine Story, möchte ich erstmal einen Rahmen zeichnen, ja, und dann wollen wir uns mit dem Bild auseinandersetzen und der quasi einen Kontext zum Text. Und der Kontext ist wichtig, damit wir auch den Text wirklich verstehen, also die Story Gideons verstehen, brauchen wir ein bisschen Kontext. Und der Kontext ist folgender: Gott. Ja? Ich möchte über Gott reden, mit Gott beginnen, und zwar nicht nur mit Gott, sondern mit dem Gottesbild, also nicht mit über Religion und Tradition sprechen, sondern über Gott sprechen. Gott, der ewige Gott, der Gott, der allmächtig ist, der nicht ernannt oder gewählt wurde, sondern der ist, der Souveräne, der Mächtige, der Himmel ist sein Thron, die Erde sein Schemel. Er, der alles gibt, der Leben gibt, der Atem gibt, der Kreativität, Aktivität gibt, der dein Herzschlag dir gegeben hat. Es ist der Gott, der dir auch Leidenschaft ins Herz gelegt hat. Eine gewisse Hitzigkeit, auch im positiven Sinn. Derjenige, der das Rhythmus deines Blutes bestimmt, ja, wie es durch deine Adern fließt. Es ist der Gott, der im Endeffekt alles einfädelt. Dieser Gott, wo wohnt er? Hat er eine Adresse? Wo kann ich ihn finden? Er lebt in der Ewigkeit. Wir haben vorhin von der Kairos-Zeit gesprochen. Er wohnt in Ewigkeit. Und wir wohnen eben in dieser Kronos-Zeit, in der fortlaufenden Zeit. Deswegen ist es für uns oft schwer, Gott zu verstehen. Deswegen heißt es, dass seine Wege und seine Gedanken höher sind als unsere. Weil wir Menschen sind, er Gott ist. Weil wir in der Kronoszeit leben, er in der Kairos-Zeit wohnt. Und deswegen kommen so oft Fragen, wo ist Gott? Was ist los mit dir, Gott? Warum? Und auch Gideon hat diese Fragen. Und es ist ganz normal, dass wir diese Fragen haben. Die Ewigkeit überschattet die Zeit. Die Zeit ist eine Matrix in der Ewigkeit. Zeit ist etwas, das von Gott geschaffen wurde. Und er ist nicht Subjekt der Zeit, sondern steht über der Zeit. Noch vor der Uhr, noch vor dem Kalender hat Gott die Zeit geschaffen. Gott war da vor jedem Wochentag, vor dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Abend und Morgen, Sonne und Mond. All das kam, aber davor war Gott. Und keiner ist ihm gleich. Deswegen wird Gott auch nicht alt. Und Gott ist auch nicht gehetzt. Weil bei Gott tickt die Uhr nicht so wie bei uns. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, es ist 10.56 Uhr, ich muss mich beeilen. Gott hat Zeit. Er ist ewig und die Ewigkeit, die Ewigkeit ist etwas, was schwer zu begreifen ist für uns, aber Gott macht es begreiflich, indem er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Er hat uns geschaffen. David hat gesagt, du bist der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist Gott, bevor dieses oder jenes geschaffen wurde. Gott alleine, sonst keiner. Ich bete nicht das Universum an, ich bete nicht die Schöpfung an, sondern ich bete den Schöpfer an. Ich bete Gott an. Der all das schuf. Und egal wie weit ich zurückschaue oder wie weit ich nach vorne schaue, Gott ist da. Und das ist unser Gott, dem wir dienen. Und dieser Gott hat einen Plan mit dir. Ich möchte mal aus Jeremia 1, 4 und 5 lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. In einer Übersetzung heißt es Ehe, ich nehme mal das Wort bevor. Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Nationen, habe ich dich eingesetzt. Und das ist ein Wort, das auch für dich und mich gilt. Bevor die Gelenke deiner Mutter geschwollen war, bevor ihr Bauch groß wurde, bevor sie aufwachte und sich übergeben hat und ihrem Mann gesagt hat, hey, mir geht's schlecht, bevor hat Gott dich erkannt und er kannte dich. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, hat er dich geheiligt, heißt es hier. Ein anderes Wort dafür ist, er hat dich abgesondert. Er hat dich besonders gemacht. Er hat dich für einen besonderen Zweck bestimmt und berufen. Er hat dich geheiligt. Hier steht, wird natürlich über jemand anders gesprochen, ja, zum Propheten für die Nation. Aber du bist berufen worden um einen Unterschied zu machen für dein Umfeld, für die Familie, in die du hineingeboren wurdest, für das Volk, in das du hineingeboren wurdest. Gott hat dich berufen, bevor du geschaffen wurdest. Und das Tragische an der ganzen Sache ist, so ging es mir zumindest, jahrelang habe ich das nicht verstanden, dass ich besonders bin in gewisser Weise. Ja? Ich habe es nicht gecheckt. Ich bin in die Schule gekommen und ich war so ziemlich gefühlt der Einzige, der an Gott geglaubt hat, mit Gott gerechnet hat, der irgendwie Jesus im Herzen hatte. Und das, womit ich erstmal stolz hausieren gegangen bin, ja, genau dafür, worauf ich stolz war, wofür ich mich nicht geschämt habe, was meine Identität war, was mich ausgemacht hat als sechsjähriger Manuel. Das ist, was andere belächelt haben, was andere komisch fanden, weshalb sie mich ausgelacht haben. Wie kann man nur an einen Gott glauben? Wie kann man nur an diese Story glauben? Und das ist dann ist etwas passiert. Ich habe angefangen zu versuchen, mich anzupassen, dazuzugehören. Jahre meines Lebens wollte ich dazugehören. Habe meine eigene Identität über Bord geworfen und wollte einfach Teil von etwas Größerem sein. Ich wollte genauso sein wie die anderen. Ich wollte nicht abgesondert, geheiligt, alleine dort stehen und alle anderen sind da, sondern ich wollte Teil von ihnen sein. Und was dann passiert ist, ich habe mehr und mehr das, was eigentlich meine Identität ist, was gut ist, etwas Gutes, was in mir angelegt wurde, ich habe das nicht mehr wertgeschätzt. Und dann fing etwas an. Ich habe angefangen, das, was die in ihrem Herzen hatten, zu vermischen mit dem, was ich in meinem Herzen hatte. Und genau das war das Problem von Israel. Israel tat, was böse war in den Augen Gottes. Sie haben nicht nur Gott angebetet, sondern sie haben angefangen, die Götter der umliegenden Völker anzubeten. So wie auch ich in meiner Klasse auf einmal stand und das, was die toll fanden, mit hinzugenommen habe zu dem, was ich schon hatte. Und so auch Joasch, der Vater von Gideon, er hat nicht nur Gott gedient, sondern er hat auch dem Baal gedient und der Aschera gedient. Er hat Synkretismus betrieben, er hat Dinge vermischt. Und wenn sich Dinge vermischen, dann wird es so ein Brei. Nichts Genießbares, nichts Reines, nichts Gutes, nichts Heiliges. Kennt ihr diesen Eintopf in der Mensa, der dir hingeknallt wird? Und jedes Kind denkt sich so, so nicht schon wieder diesen Eintopf, ey, wo einfach alles reingehauen wird. Aber wisst ihr, Gott hat für dich die beste Suppe, die es gibt, wo nur das Beste drin ist und alles andere rausgehalten wird. Aber wir sind so, wir haben uns über viele, viele Jahre mit dem Versuch, uns anzupassen, an diesen Einheitsbrei gewöhnt, an diese Vermischung gewöhnt, an dieses Ekelhafte gewöhnt und uns schmeckt das Reine und Gute gar nicht mehr so richtig. Und Gott möchte das verändern, so auch bei Gideon. Gideon war genau so ein Typ. Gideon war in der Weinpresse, in der Kälte aufgrund von Angst. Er hatte Angst um sein Getreide, sein Weizen und er hatte Angst um sich selbst. Es heißt auch, dass die Juden damals sich in den Felsklüften, in den Bergen versteckt haben, weil in der Ebene die Amalekiter und die Midianiter und die Völker des Ostens eingefallen sind. Also war er da in seiner Kälte und hat Weizen gedroschen. Und wisst ihr, was passiert, wenn du Weizen in der Kälte drischst? Alles vermischt sich. Die Spreu, die eigentlich durch den Wind getrennt wird vom Weizen, da weht aber kein Wind, das fällt alles auf den Boden zusammen in so einen Matsch von Trauben, die da zertreten wurden. Und auf einmal geschieht etwas und ich denke, das ist so dieses Sinnbild. Gideon in dieser Weinpresse, in der Kälte, der gerade Weizen drischt, ist ein Sinnbild des Zustandes des ganzen Volkes Israel und das Haus seines Vaters. Auf einmal drischt er und die Spreu, die sich trennen soll, diese Hülsen, der Abfall vermengt sich mit den Weizenkörnern. In irgendeinem ekelhaften Saft, alles aus Angst. Ich hatte damals auch Angst abgelehnt zu werden. Angst, belächelt zu werden. Angst, Angst, Angst. Und was sagt Paulus in Römer 1, Vers 16, glaube ich? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden? Ist es nicht ein kraftvolles Wort? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft in sich birgt. Und das verstehen die anderen nicht. Du hast aber diese Offenbarung, dieser Power. Und diese Kraft wohnt in dir. Aber wir wertschätzen es nicht mehr. Und so finden wir uns an einem Ort wieder. Und so kann ich wirklich von mir sagen, ich war wie Gideon, der das, was ihn ausmachte, versteckt hat. Der dachte, wer bin ich? Ich habe doch nichts zu geben. Ich habe doch nichts. Deswegen passe ich mich an. Und dann war er da drin gestanden und hat er Weizen gedroschen und es hat sich alles vermengt. Und ich habe mir überlegt, für was steht denn eigentlich dieses Weizenkorn, das oder dieses Dreschen des Weizens steht für einen Heiligungsprozess. Es steht für etwas, und das ist, was passiert an einem Ort, der dunkel ist, fernab von der Öffentlichkeit, nicht zu sehen auf Social-Media-Plattformen. Ne, du kannst dich da darstellen, aber das, was wirklich im Verborgenen geschieht und diese Kälte, die stellt das dar, diesen Ort der Verborgenheit. Und das ist der Ort, dieser finstere Ort, wo Gott mit dir arbeitet. Und was passiert? Alles kommt aus dir hervor. Jede dreckige Emotion, jede Zorn, Zweifel, Wut, alles kommt hervor aus dir. Gott bringt das richtig raus. Wir brauchen Orte, wo das rauskommt, wo es den ganzen Dreck hochspült. Und Gott möchte dich läutern, er will dich reinigen und dann kommt das alles hoch und es fällt auf den Boden und vermengt sich mit allem Möglichen. So, das ist der Ort, wo Druck auf einen kommt. Es ist der Ort, wo Weizen zu Brot gemacht werden soll und wo Weintrauben zu Wein gemacht werden soll. Das ist nämlich, was Gott tun möchte mit uns. Und im Endeffekt, was Gideon getan hat, und da kam dann dieser Engel des Herrn und er hat den Gideon beobachtet und er hat gesehen, wie Gideon Weizen drischt in der Kälte. Und im Endeffekt, was Gideon tat, ist das, was Gott mit ihm getan hat. Gideon ist wie der Weizen, der gedroschen wird. Und wisst ihr, was ich auch so erstaunlich finde in dieser Geschichte, dass Gott stets in dem Arbeiten mit uns der Initiator ist. Er ist der, der startet. Wir denken oft, ich komme zu Gott und dann passiert was. Nein, noch bevor du zu Gott kommst, kommt er zu dir. Als Israel das getan hat, was schlecht war in den Augen des Herrn, dann heißt es, und Gott hat sie dahin gegeben, der Herrschaft, 7 Jahre Bedrängnis, Unterdrückung, Herrschaft der Midianiter. Gott hat das zugelassen. Manchmal wundern wir uns, Mensch, wieso lässt Gott das zu? Gott lässt Dinge zu, weil er durch unsere Feinde uns lernen möchte, wer wir wirklich sind. Dass wir wieder anfangen, wertzuschätzen, was er in uns hineingelegt hat. Dass wir uns nicht seiner schämen, sondern dass wir ihn bekennen vor den Menschen. Und dann wird er sich zu uns bekennen, Jesus Christus vor dem Vater. Also er lässt gewisse Dinge zu, Feinde dürfen eindringen und das war ein erster Schritt Gottes. Gott hat das zugelassen und jetzt auf einmal fühlt sich Israel fühlt sich bedrängt, unterdrückt, denen geht es nicht gut. Und das ist so ein wichtiger Vers 6 und 7, Richter 6, 6 und 7. Das sind so die Verse, die so total wichtig sind, weil dann hat Israel zu Gott geschrien. Sie sind zu Gott gekommen, weil es ihnen miserabel ging. Und das wollte doch Gott eigentlich. Er wollte, dass Israel zu Gott schreit. Und dann hat Gott angefangen, und das ist so toll, die haben zu Gott geschrien um Hilfe und Gott hat geantwortet. In 8, du kannst mal weitermachen, hier haben wir 6 und 7. Und da sandte der Herr einen Propheten. Also Gott hat einen Propheten geschickt. Und später hat er einen Engel des Herrn geschickt zu Gideon. Und dann hat er zu Gideon direkt gesprochen. Also wir sehen hier 3 Schritte der Kommunikation Gottes mit uns. Erst hat er den Propheten geschickt, dann hat er den Engel des Herrn geschickt später und dann hat er mit Gideon direkt geredet. Das könnt ihr alles nachlesen. Also Gott ist der Initiator. Gott ist der, der uns wieder zurückbringt und auf die Spur bringt. Er benutzt unsere Feinde damit, denn alle Dinge sollen uns zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Und er benutzt auch die Situation, den Ort, in dem wir uns befinden. Das ist nämlich diese Weinpresse. Er benutzt diesen Ort der Finsternis, um herauszufiltern, für uns auch, dass wir es erkennen, was in uns steckt, was er in uns haben will und was er raushaben möchte aus uns. So, und jetzt steht da Gideon, und Gideon ist eigentlich der Weizen. Und für Gott sind wir alle der Weizen. Und die Midianiter und die Amalekiter und die Völker des Ostens waren sein Werkzeug, um zu dreschen, draufzuschlagen, damit die Spreu sich vom Weizen trennt. Und das, was wirklich angelegt ist, in uns hervorkommt. Und deswegen sehe ich etwas, Gott kannte uns schon und du kanntest Gott schon, bevor du warst. Doch bevor du existiert hast, hat Gott dich gekannt. Und da war ein Kontakt zwischen dir und Gott. Aber als du in die Zeit kamst, kannst du dich natürlich nicht mehr erinnern an das, was war. Und deswegen ist Erlösung oder Errettung oder ein Heimkommen bedeutet, dass du von Anfang an ja eine Heimat hattest. Du bist verloren gegangen. Wenn du verloren gehst, bedeutet es, dass du einen Ort hast, wo du hingehörst. Und so gilt es für jeden Menschen, der verloren gegangen ist. Da ist etwas, jeder Mensch ist auf der Suche. Da ist etwas in uns angelegt. Da ist eine Vergangenheit, in die wir nicht hineinblicken können, mit Gott. Und Erlösung bedeutet im Endeffekt ein Zurückkommen, ein Nachhausekommen. Oft denken wir, Errettung bedeutet raus aus etwas in etwas komplett Neues. Nein, nein, nein. Nicht, du wirst nicht errettet in etwas Neues, sondern du kommst zu deiner eigentlichen Heimat. Du kommst nach Hause, du bist wieder verloren gegangene Sohn, die verloren gegangene Tochter und jetzt kommst du zu dem und deswegen war es für mich auch ein Heimkommen, als ich dann durch diese Zeit ging in meinen Teenagerjahren und Gott mich dadurch, da sämtliches hervorgeholt hat in mir und ich dann mein Leben komplett ihm verschrieben habe. Das war das Beste, was mir je passiert ist, weil auf einmal kam Frieden. Es war wie: Ich bin daheim, ich bin angekommen, ich bin bei dem, der mein Vater ist, zu dem ich gehöre, von dem ich komme, von dem ich abstamme. Das ist Ankommen, zu Hause. Nicht was komplett Neues, sondern was Altes, was Vertrautes. Und für mich ist das Erlösung. Es ist was Altes, was Vertrautes. Und deswegen kommt dieser Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ich kann mich noch erinnern, immer wenn meine Eltern nach Hause gekommen sind aus dem Urlaub, oh, das war was Vertrautes. Das war friedensbringend. Und so Gideon. Jetzt haben wir natürlich zwei Dinge. Als dann der Engel des Herrn mit dem Gideon gesprochen hat. Ich möchte es mal hier nochmal vorlesen. Ja? Hier, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du tapferer Held, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Diese ganze Konversation, die ist total wichtig. Weil im Endeffekt der Gideon Gott nie so richtig erlebt hatte. Gideon hatte Gott nie richtig erlebt. Er hat nur gehört von ihm, was ihm die Oma erzählt hat, was ihm die Mama erzählt hat. Und ich glaube, hier sitzen einige Omas und Mamas und ihr alle wisst, eure Erzählungen reichen nicht aus, damit eure Kinder wirklich in eine lebendige Beziehung mit Gott kommen. Denn es ist nicht das, was du erlebt hast mit Gott, was sie berühren wird. Am Ende des Tages müssen sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott machen. Gott muss ihnen begegnen. Und das soll unser aller Gebet sein für die, die nach uns kommen. Dass sie in eine Beziehung zu Gott kommen. Und dass Gideon ein Erlebnis mit Gott hat. Deswegen hat er dann gesagt, ja, was ist denn los, Gott? Ja, damals hast du geholfen, wo bist du heute? Und das ist eine berechtigte Frage. Problematik ist, dass wir oft sehr schnell darin sind, wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben, auch nie Gott danach gefragt haben, ob diese Entscheidungen richtig sind oder ob wir sie treffen sollten, sind wir sehr schnell darin, Gott die Schuld zu geben. Gott, du bist schuld. Du hast nicht gehandelt, du hast nicht gemacht. Aber trotzdem hat Gott Interesse an Gideon und er hat auch Interesse an dir. Und er kommt immer wieder und er kommt immer wieder und er klopft bei dir an. Und dann später, nachdem er dieses Argument gebracht hat, dann sehen wir hier Vers 14, der Herr sah Gideon an und sagte, und jetzt spricht Gott direkt mit ihm, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Es ist in dich angelegt. Da ist etwas in dir drin. Und jetzt kommt der Gideon wieder. Aber wie soll ich Israel denn retten? Und jetzt kommt eine Beweisführung. Wir alle sind sehr gut darin, diese Beweise Gott aufzuzählen. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse. Ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich komme aus einem zerrütteten Elternhaus. Meine Eltern sind geschieden. Mein Vater hat mich verlassen. Und. Ich wurde gemobbt in der Schule. Und deshalb kann ich nicht Gott. Es ist eine Beweisführung, mit der wir uns unsere Träume ausreden. Wir sagen, vergiss die Träume, ich werde niemals meine Träume erfüllen, weil ich es nicht kann. Ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich bin verlassen, ich bin das, ich bin verletzt, ich bin dieses, ich bin jenes, ich bin ungebildet, ich kann das nicht. Mein Leben war nicht gut. Ende der Geschichte, ich bin nicht qualifiziert, Gott. Denkst du, Gott weiß es nicht? Denkst du, Gott kennt deine Story nicht? Natürlich kennt Gott deine Story. Das sind diese Geheimnisse. Die Geheimnisse seines Willens, von denen im Epheser die Rede ist. Ja? Die Geheimnisse seines Willens, Dinge, die wir nicht checken. Aber ich möchte dir sagen, Leid und all das, was du erlebt hast in deinem Leben, ist nicht einfach, du leidest nicht um des Leides willen. Du hast nicht Schmerzen um der Schmerzen willen, sondern etwas wird gemacht in dir durch Gott. Dieser Schmerz ist zielführend. Er bringt dich wohin. Das ist wie bei einer Geburt. Da sind Schmerzen mit drin, aber etwas kommt zur Welt. Und das ist, warum was Gott mit Gideon vorhatte. Er wollte das Beste aus Gideon herausbringen. Aber um das Beste aus ihm herauszubringen, da musste er auch durch gewisse Leid- und Schmerzensphasen gehen. Und ich möchte heute sagen, red dich nicht raus aus deinen Träumen, sondern fang an, den Träumen hinterher zu jagen. Die Dinge, die dir Gott ins Herz gelegt hat, die Visionen, die Träume für deine Family, für irgendein Land, was dir Gott aufs Herz gelegt hat oder für einen Stadtteil oder was auch immer es ist, für eine Volksgruppe, für eine soziale Gruppe, keine Ahnung. Was auch immer ein Traum in dir ist, hör auf, Gott mit Entschuldigungen zu konfrontieren und zu sagen, warum es nicht geht. Und du hast die Wahl, ja, aber auch ich, wir alle haben die Wahl. Entweder setze ich mich mit dem aus, was der Engel zu mir sagt, oder ich setze mich mit dem auseinander, was ich tatsächlich erlebt habe. Das, was ich in der Kronoszeit erlebt habe oder das, was in Ewigkeit beschlossen wurde für mein Leben, mit dem ich berufen wurde. Was nimmst du für dich? Weil das wird entscheidend sein für deine Zukunft. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte mich auf das stellen, was du über mich sagst. Ich möchte mich auf das stellen, mit dem du mich betraut hast und die Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast. Und ich sehe, die Geschichte meines Lebens ist wieder Dünger, auf dem etwas wachsen soll. Und ich glaube, so müssen wir es sehen. Und dann kam Gideon raus. Er ging raus. Aus dieser blöden Weinpresse, aus dieser Kälte. Und er ging raus. Und als er rausging, wurde er sichtbar. Und ich finde, die Gemeinde muss sichtbar werden. Du musst sichtbar werden, weil du etwas zu geben hast, aber im Verborgenen wirst du geläutert, geheiligt. Gott führt dich wieder zurück zum eigentlichen Ursprung. Er bringt das hervor, was er von Anfang an in dich hineingelegt hat, mit dem er dich berufen hat, das, was in der Ewigkeit für dich beschlossen wurde, das bringt er hervor und er möchte dir zeigen, dass dein ganzes Leben keine Entschuldigung ist, sondern dass es tatsächlich dich qualifiziert für das, was Gott mit dir vorhat. Weil in diesen Zeiten wurdest du geformt, wurdest du ausgebildet von Gott. Aber du brauchst natürlich den Heiligen Geist dazu. So, und jetzt ist Gideon in Kontakt gekommen mit dem lebendigen Gott. Nun kannte er Gott nicht nur von Hören und Sagen, sondern er ist ihm begegnet und jetzt wird er sichtbar. Und das Erste, was er tut, ist, er macht sauber. Er reinigt. Er hat diesen Götzen niedergerissen. Und dann wurde er Jerubbaal genannt. Ja, dass sich Baal an ihm rechnen soll. Und wo dann sogar der Vater von ihm, das war ja der Götze seines Vaters, wo dann am Ende sogar der Vater für Gideon eingestanden ist und ihn verteidigt hat vom Volk, vor den Leuten, die ihn fertig machen wollten. Der Typ hatte keine Angst mehr. Der hat gesagt, Leben oder Tod ist mir egal, Hauptsache für Gott. Ich stehe für Gott ein. Ich werde seinen Namen groß machen. Egal, ob mein Vater mit mir ist, egal, ob meine Family mit mir ist, egal, was mir widerfährt. Egal, wer auf einmal zu meinem Feind wird, ich stehe für Gott ein, weil Gott mit mir ist. Amen. Gott ist mit mir. Das hat er mir zugesagt, das hat er mir zugesprochen. Und wenn alle aus meiner Klasse nicht mit mir sind, wenn alle aus meiner Uni nicht mit mir sind, wenn alle an meinem Arbeitsplatz sagen, das ist doch ein verrückter Typ, ich weiß, welchem Gott ich diene und dass mein Erlöser liebt und dass da eine Kraft ist, im Evangelium Menschen zu retten. Und du bist berufen, zu Menschen zu retten. Du bist berufen, Menschen von Gott zu erzählen. Nicht nur zu erzählen, liebe sie hinein. Und das ist, was uns sichtbar macht. Liebe. Liebe macht uns sichtbar. Liebe macht uns verfügbar. Liebe ist etwas, wenn wir es haben, das hat eine Anziehungskraft. Menschen werden zu dir kommen, weil du liebst. Liebe bedeutet, dass du wegschaust von dir, dass du dein Herz öffnest, dass du dich weit machst. Und glaub mir, das ist schwer zu lieben. Total schwer, wirklich zu lieben. Ich habe mir das letztens wieder gedacht, Mensch, sein Haus zu öffnen, Menschen einzuladen, sich mit neuen Leuten zu treffen, erstmal durch diese ganze Kennenlernphase zu gehen. Oh, wie nervig das manchmal ist. Ja, wie heißt du? Ah, du hast so, ah, ich bin das. Ja. Was arbeitest du? Du arbeitest dieses. Ja. Okay, was glaubst du? Oh, du glaubst, du bist Pastor. So, diese Kennenlernphase. Und irgendwann kommst du dann durch, so, ja. Und dann langsam fühlt man sich ein bisschen wohler. Und es ist doch viel chilliger, einfach so mit seinen Leuten abzuhängen. Ja, es ist immer entspannt. Ah, mit dem kann ich einfach sein. Ja, das ist relaxed. Ich muss mich nicht anstrengen, irgendwie jetzt ein Gespräch da zu erzeugen. Und glaub mir, lieben ist nicht leicht, aber Gott möchte, dass wir anfangen zu lieben. Also machen wir es wie Gideon, wir werden sichtbar. Und Gideon hatte Angst. In der letzten Botschaft habe ich von etwas gesprochen, ich habe ein Zitat genannt. Ich möchte es auch nochmal wiederholen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, es bedeutet nur, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Auf einmal wurde Gideon mutig, nicht weil er keine Angst mehr hatte, sondern weil Gott ihm etwas vor die Augen gesetzt hat. Da ist dein Volk, Israel, deine Family, die sind jetzt wichtig und für die trittst du ein. Deswegen fängst du an zu kämpfen. Steh ein für sie. Und dann wurde sein Herz erwärmt und er hat eine Liebe, eine Leidenschaft, ein Feuer bekommen für sein Volk. Und deswegen konnte er seine Angst überwinden. Die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Liebe treibt Angst aus. Wenn du dein Herz öffnest, wenn du dich aufmachst, wenn du im Reinen bist mit Gott, wenn du erkannt hast, dass es okay ist, anders zu sein als andere, wenn du geheiligt und abgesondert bist, dann kannst du wirklich einen Unterschied machen. Und dann kannst du lieben. Und dann bin ich mir sicher, dass du dein Umfeld prägen wirst. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist so mein Wunsch für uns als Gemeinde. Gott möchte das Beste aus uns hervorbringen. Aber das Beste ist nicht eine Gabe, die du hast. Es ist nicht eine Qualität, die du besitzt. Sondern das Beste ist Christus in dir. Das Beste ist deine Identität in Gott. Das ist das Beste. Und du bist, wozu er dich bestimmt hat, das bist du. Aber auch deine Erfahrungen, das bist du auch, was du erlebt hast. Aber das eine ist größer als das andere. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Und wenn du dich geliebt weißt von Gott, wenn du in dieser gesunden Beziehung stehst, in diesem Dialog mit Gott, wo er dir auch gibt, dann kannst du von dem, was du bekommen hast, weitergeben. Du wirst nicht leerlaufen. Du wirst dich nicht verausgaben, ich habe nichts mehr, ich habe nichts mehr im Besitz, ich kann nicht mehr lieben. Ich bin leer. Kennt das bestimmt. bist nicht leer, wenn du von Gott gefüllt wirst. Aber es ist wichtig, dass du von Gott gefüllt wirst. Deswegen achte darauf, dass die Vertikale steht, damit die Horizontale richtig abgehen kann. In Jesu Namen. Amen.